Jesus am Kreuz und Jesus im Frack. Manch einer von euch weiß, was ein Frack ist, manch einer weiß das nicht. Setzt mal für Frack Smoking ein. Also eine Festkleidung für Männer. Wird zu bestimmten Anlässen getragen. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen neugierig und ich verspreche euch, ich erkläre euch das. Ihr müsst aber bis zum dritten Predigtpunkt aufmerksam bleiben. Ich lese uns den Predigtext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, die Verse 39 bis 44. Aber einer der Übeltäter, der am Kreuz hing, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Ich versichere dir, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus am Kreuz. Es geht um eine Hinrichtung. Oft gemalt, skizziert. Oft darüber gepredigt. Eine grausame Szene. Die grausamste Hinrichtung, die es gibt, verbunden mit furchtbaren Qualen, bis der Tod eintritt. Drei Männer am Kreuz. Zwei von ihnen waren überführte Verbrecher. Die hatten was auf dem Kerbholz. Die waren in der Rasterfahndung der römischen Polizei ihnen in die Fänge gegangen. Das Urteil war klar. Da hingen sie jetzt, zwei Verbrecher. Einer von den dreien war das unschuldige Opfer einer Intrige aus Neid und Hass und politischer Berechnung. Dieses unschuldige Opfer menschlicher Bosheit ist Jesus Christus von Nazareth. Ein Hinweisschild, das an seinem Kreuz angebracht ist, weist auf den Grund seiner Verurteilung hin. Er ist verurteilt worden zum Tod am Kreuz, weil er der König der Juden ist. Neben den furchtbaren Schmerzen und Qualen ergießt sich über ihn der Spott und der Hohn des Hinrichtungskommandos. Und der jüdischen Priester, der frommen Elite, der Theologen, soll Gott ihm doch helfen, wenn der auf seiner Seite steht. Das haben die Frommen gesagt, das haben die Studierten gesagt, das haben diejenigen gesagt, die von Homiletik und von Predigtlehre und von Dogmatik und von Hermeneutik Ahnung hatten. Wenn er vom Kreuz herabsteigt, wollen wir an ihn glauben. Und er war doch mit Gott verbunden und er hatte doch die Macht, vom Kreuz herabzusteigen. Aber er tat es nicht. Und Jesus hat er das Hinrichtungskommando beschimpft, hat es verflucht, wie es oft so gang und gäbe ist. Was den Verbrechern noch blieb, das war dass sie ihre Verurteilung und ihre Leute, die sie verurteilt haben, beschimpft haben. Und Jesus, das, was er spricht, ist so ganz anders. Ist die Bitte von Gott an Gott um Versöhnung für seine Feinde. Die großen Nägel in seine Füße und in seine Hände geschlagen haben, die ihn verspottet haben, die ihn verhöhnt haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung. Wir lesen, wie die beiden Mitgekreuzigten darauf reagierten. Das Erste. Einer, der keine Vergebung wollte. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn. Da steht Blasphemia. Lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Wisst ihr, es ist für mich schwer zu begreifen und vielleicht für euch auch. Es liegt ein letztes Geheimnis über dieser furchtbaren Hinrichtungsstätte, über diesem Kreuz. Wie ist es möglich, dass Menschen selbst in der Todesstunde in ihrer Gottesferne, in ihrem Spott und Hohn, in ihrer Lästerung bleiben? Ohne ein bisschen Sehnsucht nach Vergebung, ohne ein bisschen Reue, ohne ein bisschen Sehnsucht nach dem Gott, der sie doch geschaffen hat und immer noch mit ewiger Liebe liebt. Eine Lästerung. Wie ein Gebet eines Gottlosen in einer finalen Situation. Wie das Gebet eines Gottlosen angesichts des Todes. Hilf dir selbst und uns, du angeblicher Christus. Ohne Reue, starkköpfig, unbelehrbar. Ein Mensch, der ohne Gott gelebt hat und ohne Gott sterben will. Wie eine Adolf Eichmann, der überführte Massenmörder, den der israelische Richter vor der Öffentlichkeit der Welt gefragt hat. Herr Eichmann, was sagen Sie, schuldig oder nicht schuldig? Und dieser Mann, der Millionen Juden in die Gaskammern geschickt hat, der das organisiert hat, der steht auf und sagt, ohne mit der Wimper zu zucken, Herr Richter, nicht schuldig im Sinne der Anklage. Einer, der keine Vergebung wollte, hilft dir selbst und uns. Furchtbar. Und das Urteil ist nicht nur der Tod am Kreuz, der leibliche Tod unter Qualen, sondern der ewige Tod in der Gottesferne. Das ist etwas, was man heute auch in der evangelikalen Christenheit möglichst unterbelichtet. Dass es eine Hölle gibt, dass es einen Ort der Gottesferne gibt, der für alle diejenigen ist, die Jesus nicht wollen und die Jesus nicht brauchen. Ein Ort der Qual, wo die Flamme nicht ausgeht, wie die Bibel in Markus 9, Vers 44 berichtet. Schaut mal, dieser Verbrecher, der Jesus ablehnt, wie nah war der zu Jesus jetzt, rein räumlich? 3 Meter, 2 Meter, so nah dran, an dem der Vergebung geben konnte, der für seine Feinde gebeten hat, dass Gott ihnen vergeben möge. Und trotzdem will er das nicht. Nicht die Nähe zu Jesus, nicht der regelmäßige Gottesdienstbesuch und die regelmäßige Teilnahme am Abendmahl machen das entscheidend, obwohl das wichtig ist. Aber dadurch kriegst du keine Fleißkärtchen bei Gott, wenn du Jesus nicht als persönlichen Heiland angenommen hast. Das entscheidende Organ im Menschen ist das menschliche Herz. Da fällt die Entscheidung für Zeit und für Ewigkeit, für Jesus und gegen Jesus. Pastor Banscherus, ein verstorbener Pfarrer aus der damaligen DDR, der mit seiner Frau als Pensionär ausreisen konnte, erzählte mir damals, vor vielen Jahren, folgende Geschichte. Und ich gebe sie wieder nach bestem Wissen in der Hoffnung, dass ich es möglichst richtig mache. Als Pfarrer, als Pastor in der kommunistischen DDR war er schon vom Grundsatz her dem Staat fragwürdig und verdächtig. Eines Tages wurde Pastor Banscherus an das Krankenlager eines kommunistischen Gottesleugners gerufen. Nach einigen Zweifeln, was wohl dahinter stecken könnte, es könnte ja auch eine Falle von der Stasi sein, dass man guckt, ob jemand den Glauben an Gott, den man ja ablehnte, von Staats wegen einem kommunistischen Genossen nahebringen wollte. Er hatte Zweifel, aber dann machte er sich doch auf zu diesem Krankenbesuch. wie er mir erzählte. Und Pastor Bancherow sagte dann, komm, als ich das Krankenzimmer betreten habe, fragte der Kranke mich, Pastor, was bringen Sie mir? Und er war etwas verdattert und überrumpelt von dieser direkten Frage. Und dann antwortete er dann doch, ich bringe Ihnen den Herrn Christus. Es folgte ein Gespräch, in dem dieser Gottesleugner das Evangelium erklärt bekam, ohne sichtbare Reaktion. Er verabschiedete sich und ging. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wochen später wurde Pastor Bancherus wieder zu diesem Genossen gerufen, der mittlerweile sterbenskrank war. Pastor Bancherus machte sich also wieder zum Krankenbesuch auch auf und er hoffte natürlich, dass das erste Gespräch, das doch so wichtig war, doch das Herz dieses Menschen verändert haben möchte. Als er dann das Krankenzimmer betrat, richtete sich der Todkranke in seinem Bett auf. Pastor, was bringen Sie mir? Ich bringe Ihnen den Herrn Christus. Darauf der Kranke, Christus, den will ich nicht. Kaum ausgesprochen, sank er zurück auf sein Kissen und war sofort tot. Nah dran durch das Zeugnis des Pastors. Aber Christus am Kreuz, den will ich nicht. Wir schauen zu dem anderen Übeltäter. Dort sehen wir zweitens einen, der Vergebung suchte. Dort hängt er nun, der verurteilte Verbrecher, kein bisschen besser als sein Kumpan, der denjenigen, der in der Mitte hing, gelästert hat. Und er hatte zuerst auch gelästert, wie wir aus dem Matthäusevangelium, aus der Parallelstelle erfahren. Aber dann geht ihm doch das Gebet um Vergebung und wie Jesus mit seinem Leiden und Sterben umgeht, doch zu Herzen. Sein Gewissen muss einen Stich bekommen haben. Es ging ihm durchs Herz in seiner qualvollen Situation. Er hört das Gebet Jesu um Vergebung für seine Feinde. Und dann, ihr Lieben, und dann passiert etwas sehr Merkwürdiges. Dieser gekreuzigte Schwerverbrecher fängt an, eine Predigt über die Gottesfurcht zu halten. Gott hat manchmal seltsame Prediger. Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach, fürchtest du dich nicht auch vor Gott, der du doch im gleichen Gericht bist? Also nichts mit Gott der Liebe, nichts ist zu hören von cool und es wird schon gut werden. Fürchtest du dich nicht auch vor Gott, der du doch im gleichen Gericht bist? Wir wollen einen Augenblick bei dem Stichwort Gottesfurcht stehen bleiben. Auf den deutschen Kanzler Otto von Bismarck geht folgendes Zitat zurück. Er soll gesagt haben, das deutsche Volk fürchtet nichts außer seinem Gott. Heute müssen wir sagen, das deutsche Volk fürchtet alles außer seinem Gott. Und die Bibel sagt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und die Ehrfurcht vor Gott und die Furcht vor dem endlichen Gericht eines gerechten Gottes hat diesen verurteilten Schwerverbrecher dazu gebracht, sich an Jesus zu wenden. Er fährt dann fort und sagt, wir sind zwar mit Recht darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen den beiden. Dieser Verbrecher bejaht seine Verurteilung. Da gab es nichts mehr zu beschönigen und zu parfümieren. Das Urteil war gerecht. Er bestätigte die Strafe für die eigene Schuld. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Mein Lieber, meine Liebe, darf ich dich heute mal ganz persönlich fragen? Hast du das auch für dich erkannt, dass du in Gottes Augen für dein ganzes bisheriges Leben nicht mehr und nicht weniger als die Strafe der ewigen Gottesferne verdient hast? Wir sind alle allzumal Sünder. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, sagt die Bibel. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dann müssen wir nicht so gesündigt haben und was auf dem Kerbholz haben wie diese beiden Schwerverbrecher. Das gilt auch für die sogenannten Wohlanständigen in unserer Gesellschaft. Wie mir mal jemand sagte, ich will selber vor meinem Herrgott gerade stehen. Jesus, den brauche ich nicht. Ich bin anständig, ich bin nicht so wie der oder wie die, ich bin nicht so, wie der oder wie die gehandelt haben. Es gibt einen höchsten Gerichtshof. Und das sage ich nicht, um euch Sorge und Angst zu machen, sondern aus der liebevollen Verantwortung eines Predigers, der Rechenschaft geben muss vor Gott über das ganze Evangelium. Es gibt einen höchsten Gerichtshof und einen unbestechlichen Richter, den lebendigen Gott, vor dem jeder Mensch, auch ich, einmal Rechenschaft über sein Geben ablegen muss. Ob er es glaubt oder nicht, ob er es will oder nicht. Gott ist kein Duftertyp, mit dem man cool abhängen kann, oder auch kein mild lächelnder weißhaariger Opa, der kleinen Sünderlein alles verzeiht, wie es der Kabarettist Willi Milowitsch so oft gesungen hat mit sanfter Stimme und alle haben dazu geklatscht. Wir sind alle kleine Sünderlein, es war immer so, der Herrgott wird es uns bestimmt verzeihen, es war immer so. Es war nicht so, es wird niemals so sein, sonst hätte Jesus nicht zu sterben brauchen. Die Bibel sagt im Hebräerbrief, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das macht mir keinen Spaß, euch das zu predigen. Aber es gehört zum Neuen Testament dazu. Wie werden wir unserem Gott begegnen? Selbstgerecht? Pochen wir auf unsere Anständigkeit? Oder zornig? Oder lästernd? Oder gleichgültig? Oder uninteressiert? Oder versuchen wir, ihm vorzuweisen, was wir alles für ihn getan haben? Oder demütig und dankbar? Wie werden wir ihm begegnen? Nachdem wir die Todesschwelle überschritten haben und dann vor ihm stehen, als unserem Richter, vor dem wir uns beugen, oder als Retter und König, den wir in alle Ewigkeit mit vielen anderen loben und anbeten werden. Das wird eine tolle Musik sein im Himmel. Ein toller Lobpreis. Ich musste an die letzte Situation denken, zwar der traurige Anlass bei der Beerdigung von unserem lieben Pastor Wolfgang Lewis, als die Band die Lieder intoniert hat und in der Kirche auf einmal 250 Menschen aus vollem Hals die Anbetungslieder gesungen haben. Das war nur 250. Ich habe Gänsehaut gekriegt. Das war unglaublich. Und da werden viele, viele tausend Millionen Erlöste zusammen mit den heiligen Engeln den Herrn preisen. Was wird das wunderbar sein? Das wartet auf uns alle, die wir Jesus als unseren Retter angenommen haben und die Versöhnung und die Vergebung, die im Kreuz und auf ihm liegt und durch ihn kommt. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und dann sprach er, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Dieser Mörder, dieser Schwerverbrecher erkannte, ich wiederhole mich, die eigene Schuld. Er erkannte seine Strafe an. Er hatte Ehrfurcht vor dem heiligen Gott, wo er wusste, dem muss ich Rechenschaft ablegen. Er erkannte auch, dass Jesus der König der Wahrheit ist. Er konnte es ja lesen, war ja über dem Kreuz angebracht. Und er hat das begriffen und angenommen. Er erkannte, dass Jesus als König in einem Reich herrscht, das nicht von dieser Welt ist. Er erkannte, dass es nach dem Tod weitergeht, sonst hätte er niemals diese Bitte, dieses Gebet an Jesus gesprochen. Er wusste, da geht's weiter. Er erkannte also, dass es nach dem leiblichen Tod, seinem leiblichen Tod und dem Tod von Jesus, dem König der Juden, nicht zu Ende sein wird. Es geht weiter in dem unsichtbaren Reich, der Wahrheit, das einmal sichtbar werden wird, wenn Jesus wiederkommen wird und es aufrichten wird, hier in Macht und Herrlichkeit. Es war in Moskau, im Staatstheater, vor langer Zeit in der Ära Chruschtschow. Versammelt waren da alle Größen der kommunistischen Partei. Es wurde das Stück gespielt, Christus im Frack. Nonnen und Mönche taumelten lallend, besoffen und eng umschlungen auf der Bühne herum. Das Ziel dieser Aufführung war, alles, was mit Christentum, mit christlichem Glauben und mit Jesus Christus zu tun hatte, zu verhöhnen und lächerlich zu machen. Der Hauptdarsteller, der Schauspieler Alexander Rostovtsev, war persönlich von dem damaligen Ministerpräsidenten Chruschtschow gefördert und protegiert. Hatte also eine große, glänzende Karriere vor sich. Der Ministerpräsident hilft mir, der spricht gut für mich, der stellt gute Zeugnisse für mich auf. Was will ein Schauspieler mehr? Also eine glänzende Karriere lag vor ihm. Seine Hauptrolle in diesem Stück war Christus im Frack. Diese Hauptrolle sollte er spielen. Er sollte den darstellen. Er sollte aus dem Matthäusevangelium die Seligpreisungen vorlesen und dann an einer ganz bestimmten Stelle die Bibel wegwerfen und in den Saal rufen, Mann, reiche mir den Frack oder Smoking. Das heißt, ich will nicht abhängig sein von irgendeinem Gott, der jämmerlich am Kreuz verblutet. Weg mit dieser Spaßbremse. Diesem Gott überlasse ich den Himmel und den Spatzen. Ich genieße mein Leben so, wie ich es will. Gott soll mir nicht dazwischenreden. Man reiche mir den Frack, ich will feiern, Feierkleidung. Man reiche mir den Smoking, ich will feiern, ohne Gott und ohne Himmel und ohne Rechtschaffen und selber rechtschaffen zu sein. Und dieser Rostovtsev, der die Hauptrolle spielte, schlug die Bibel auf und las laut Drehbuch die Seligpreisungen. Und er las und hörte nicht auf zu lesen. Und alle, die im Saal waren, merkten, wow, da passiert was. Denn das steht nicht im Drehbuch. Er las nicht nur, was er lesen sollte. Er las, was er lesen musste. Gottes Wort hatte ihn plötzlich, ohne dass er es wollte und ahnte, gepackt. Vielleicht die Erinnerung an seine Kindheitstage, vielleicht die Erinnerung an die Gebete seiner Mutter, seiner Großeltern. Keine Ahnung. Sicher ist, dass der Heilige Geist sehr mächtig war, als er diesen Schauspieler zu einem Zeugen machte, zu seinem Zeugen machte, vor der Elite eingeschworener Atheisten der damaligen Sowjetunion. Da stand er jetzt und las und las und las. Immer weiter. Er konnte nicht aufhören. Die Seligpreisungen bis zum Ende. Und dann sagt er noch einen Satz, der schon mal gar nicht im Drehbuch stand. Und diese Worte hat er schon mal lange vor ihm auf dieser Erde ein Mann gesagt und damals nicht vergeblich. Und Alexander Rostovtsev beendete seine Lesung der Seligpreisungen mit einem Gebet. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Christus im Frack, das Leben genießen ohne Gott. Christus im Frack, den konnte er nicht mehr wollen. Denn er hat Jesus Christus am Kreuz als seinen Retter, sich als verlorenen Sünder erkannt und auch angenommen. Und jetzt sage ich uns ein drittes. Ich muss davon sprechen, dass einer Vergebung schenkte. Und das war Jesus. Ich glaube, Rostovtsev erfuhr die Verheißung wie jene Verbrecher am Kreuz, dem Jesus damals sagte: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch. Im gleichen Augenblick wurde ihm ein Platz im Himmel sicher. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und was geschah weiter? Wir wissen nicht, was aus Rostovtsev wurde. Es gab keinen Artikel in der Pravda, der kommunistischen Staatszeitung. Vermutlich hat er keine Theaterbühne in der Sowjetunion mehr betreten dürfen. Seine Karriere war schlagartig zu Ende. Er verschwand gewissermaßen in der Versenkung. Aber sein Zeugnis, das bleibt, wurde überliefert. Ich trage es euch jetzt vor. Ist das nicht ermutigend, dieses Zeugnis? Oh ja, denn Jesus ist nicht gekommen, um unser Leben anständiger zu machen. Das kriegen wir nämlich ganz alleine hin, mit Training und Disziplin. Dazu brauchen wir Jesus nicht. Und wir brauchen auch, um unser Leben anständig zu leben, Gott nicht. Man muss kein Verbrecher sein, um gottlos zu leben und zu sterben. Es gibt anständige Gottlose, die genauso verloren sind wie der Schwerverbrecher und der kommunistische Gottesleugner, von denen ich sprach. Jesus ist für Sünder gestorben, nicht für diejenigen, die von sich eine gute Meinung haben. Jesus kam nicht, um unser Leben moralisch zu verbessern. Jesus kam, um Sünder zu erretten. Dazu gab er sein Leben. Dazu ließ er seinen Leib brechen. Dazu vergoss er sein Blut. Und das haben wir gerade bezeugt und bekannt und verkündigen es, bis der Herr kommt. Das Mahl des Herrn in Brot und Gewächs des Weinstocks, Wein oder Traubensaft, sind sichtbare Verkündigung unserer Hoffnung. Ihr verkündigt des Herrn Tod, bis er kommt. Wir sind Menschen der Hoffnung. Jesus ist aber nicht nur gestorben für unsere Sünden, er ist auferstanden, er lebt, ist seinen Jüngern erschienen, hat 40 Tage nach seiner Auferstehung mit ihnen gepredigt, tolle Bibelarbeiten. Ich hätte gern ein bisschen Mäuschen gespielt, was er ihnen da alles beigebracht hat. Vielleicht erzählt er es mir oder Petrus oder wann auch immer, wenn ich im Himmel sein werde, so Gott mir Gnade schenkt und was ich bestimmt hoffe, dass er es mir erklärt. Jesus, was hast du denn da gesagt? Was hast du denn den Emmaus-Jüngern gesagt? Was hast du ihnen denn erklärt vom Anfang der Schrift über deine Auferstehung und über deinen Tod? Christus kam nicht, um unser Leben moralisch zu verbessern, er kam, um Sünder zu erretten. Das hat einer der mitgekreuzigten Verbrecher erlebt, weil er es erkannt und bekannt hat. Für ihn endete das irdische Leben damals sehr bald qualvoll am Kreuz. Aber seine Seele, seine unsterbliche Seele war gerettet. Der Schauspieler Alexander Rostovtsev verlor seine verheißungsvolle Karriere und die Gunst der kommunistischen Machthaber. Aber er gewann die Vergebung bei Gott und ewiges Leben. Beide waren keine Narren wie der gekreuzigte Verbrecher, der lästerte, und der Kommunist, der auf dem Sterbelager Christus nicht wollte. Für sie alle wurde wahr, was die Bibel sagt: Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Kraft Gottes. Der eine erlebte sein Gerettetsein kurz vor seinem Tod. Der andere, der Schauspieler mitten in einer beruflichen Darstellung. Der Lästerer endete nicht nur am Kreuz, sondern in der ewigen Verlorenheit. Der Kommunist ebenso. Aber Jesus Christus schenkte Vergebung damals und er schenkt Vergebung auch heute und jetzt. Mein Lieber, meine Liebe, viele von euch kenne ich, aber vielleicht nicht bis auf den tiefsten Grund eures Herzens. Ich vertraue eurem Zeugnis, aber der die Herzen erkennt und erkundet, ist der Herr. Und nehmt das nicht als eine Wiederholung war, über die man gähnen kann, als langgedienter Christ, als Christin, die lange in der Nachfolge stehen. Ich frage dich heute vor dem heiligen und barmherzigen Gott, ist das Kreuz Jesu für dich Gottes Kraft oder Dummheit und Torheit? Sagst du, diesen Christus brauche ich nicht, ich komme alleine durch, ich bin ja anständig? Oder brauchen wir Jesus, brauchst du Jesus? Unser selig und gerettet sein ist nur ein aufrichtiges und persönliches Gebet entfernt. Ich bete jetzt ein Gebet und wer möchte, der kann das in der Stille mit nachbeten. Gott, du heiliger Richter, barmherziger Vater, sei mir Sünder gnädig um Jesu Willen. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Vergib mir meine Lauheit und Trägheit. Vergib mir meine Selbstgerechtigkeit. Herr, du bist König in deinem ewigen Reich. Nimm mich an um Jesu Willen. Herr Jesus, bitte denke an mich. Vielleicht hast du noch nie so gebetet. Dann herzlichen Glückwunsch. So ein Gebet aus ehrlichem Herzen ändert alles. Es ist Startschuss zu einem neuen Leben, zu einem Leben mit Erfüllung, mit Sinn, mit Hoffnung. Vielleicht ist so ein Gebet schon lange her bei dir. Vielleicht erkennst du jetzt vor Gott, dass über deine Beziehung mit Jesus schon Gras gewachsen ist. Vielleicht ist Erneuerung nötig. Möchtest du nicht dem Herrn Jesus für Geduld und Vergebung danken? Gott hat uns um Jesu Willen vergeben. Deshalb sollen auch wir einander vergeben. Die Bibel sagt, und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Bei jedem Abendmahl, auch bei dem Abendmahl gerade, erleben wir, was Jesus für Sünder tat, um sie zu retten. Wir essen das Brot. Jesus gab seinen Leib für dich und für mich. Wir trinken den Traubensaft. Er vergoss sein Blut für dich und mich. Herr, wie so groß ist deine Liebe am Kreuz.